Ja, ich freue mich, dass wir heute Mittag wieder Lobpreisgottesdienst feiern können. Und in einer Zeit, die auch für mich voller Hektik und Stress bedeutet, ist es für mich immer wieder ein Ruheort, eine Zeit, auf die ich mich sehr freue. Auch wenn damit die eine oder andere Arbeit und das Bangen, wird es wohl klappen oder nicht, damit verbunden ist. Heute Nachmittag möchte ich mit euch zusammen einen Vers betrachten, der auch für geübte Bibelleser nicht ganz so einfach zu verstehen ist. Bei näherem Hinsehen aber erkennen wir jedoch, wie unser Gott uns durch sein Wort sagt, wie wir auch in diesen Tagen, die vielleicht auch bei euch so sind wie bei mir, hektisch und unruhig, innerlich zur Ruhe kommen können und bleiben können. Es gibt ein Geheimnis in der Schrift, das hier auch anklingt. Ich lese mal den Text, Jesaja 10, 24 bis 27. Darum, so spricht der Herr der Herrscher: Fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assur, der dich mit dem Stock schlägt und seinen Stab gegen dich erhebt in der Art Ägyptens. Denn nur noch eine ganz kurze Weile, dann wird der Grimm zu Ende sein und mein Zorn richtet sich auf ihre Vernichtung. Und der Herr der Herrscher wird über ihn die Geißel schwingen, wie bei der Niederlage Midians am Felsen Horeb. Und sein Stab über das Meer und er wird ihn erheben in der Art Ägyptens. An jenem Tag wird es geschehen, da weicht seine Last von deinen Schultern und sein Joch wird von deinem Halse weggerissen und vernichtet wird das Joch, und jetzt kommt das, was die Elberfelder mit Fett überschreibt, vor dem Fett. Und wenn man über das Fett nachdenkt, kommt man erstmal ins Grübeln. Nochmal ein Hintergrund dazu, wir haben ja eingeladen, frei von Belastungen, und wer sich so ein Joch vorstellen kann, so ein Ochsenjoch oder ein Pferdejoch, aber meistens sind es Ochsenjoche gewesen, die sind a. schwer, b. unbequem, und früher hat man auch Menschen in solche Joche eingespannt. Was mich fasziniert hat, war hier, wie dieses Joch zerstört wird. Und darüber möchte ich mit euch heute Nachmittag auch nachdenken. Kleiner geschichtlicher Abriss. Geschichtlich handelt sich Jesaja 10 vom syrischen Druck oder assyrischen Druck, das massiven Druck auf Israel ausgeübt hat. Im Übrigen ist das nichts Neues, was Israel bis heute erlebt. Auch da ist Druck. Assyrien ist zum Großteil heute Syrien. Assyrien war noch ein bisschen größer damals. Aber auch aus Syrien werden ja heute viele Raketen und Drohnen und was es da an Waffen gibt, abgeschossen. Und der Druck ist erheblich. Wer in Israel lebt, rechnet jedes Mal mit den Heulen der Sirenen. Und wer den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, der weiß, was das bedeutet, wenn über den Städten die Sirenen heulen, weil die Bombe angeflogen kam. So lebt Israel heute auch. Und alleine das ist ein erheblicher Druck. Ja, dieser Druck wird hier an dieser Stelle verglichen mit der Sklaverei, die das Volk Israel in Ägypten erfahren musste. Und dann wird diese seltsame Methode erwähnt, dass Gott das Joch von der Schulter der Unterdrückten wegnimmt. Es ist ein Reden vom Bersten, zersprengt werden oder verfaulen des Jochs. Und zwar soll Fett die Ursache für das Zerfallen des Joches sein. Wenn ich immer nur eine Bibelübersetzung habe, habe ich vielleicht damit Schwierigkeiten, das zu verstehen. Die Erika ist draußen, sag's trotzdem. Sie sagte mir, das klingt ein bisschen komisch. Und dann habe ich gesagt, jetzt liest du mal nach der Schlachter 2000, das, was ich vorgelesen habe, ist die Elberfelder, und da heißt dieser Vers, und es geschehen an jenem Tage, da wird seine Last von deinen Schultern weichen und sein Joch von deinem Hals. Ja, das Joch wird zersprengt werden wegen der Salbung. Das ist eine andere Art der Übersetzung. Fett und Salbung kann man so oder so übersetzen, dieses Wort. Immer wenn ich irgendwas übersetze, habe ich ja das Problem, wie drücke ich es aus, wenn das Wort eine Bedeutung hat. Im geistig übertragenen Sinne bedeutet dieses Fett oder diese Salbung tatsächlich, dass es hier darum geht, dass Gott durch Segnung, durch Salbung dieses Joch wegsprengt. Schauen wir uns das Joch noch mal so ein bisschen an. An dieser Stelle geht es darum, wie Gott Gebundenheiten, Hemmungen, Belastungen und Joche jedweglicher Art von uns wegnimmt und uns aus der Knechtschaft herausführt. In die Erlösung, aus der Sklaverei, in die Freiheit. Jetzt könnte mir einer von den ganz Schlauen sagen, ich habe ja gar keine Belastung. Ich möchte nicht fragen, wer keine Belastung hier hat. Ich möchte es auch nicht hineinreden, dass jeder irgendein Problem hat. Wir könnten auch sagen, wir haben keine Sklaverei. Wenn ich Mittwoch früh wieder aufstehe, denke ich auch, was für eine Malore, wenn man um 6:30 auf der Arbeit sein muss. Ich tue es ja doch irgendwie freiwillig und dann doch wieder nicht, weil von irgendwas muss man ja leben. Also an dieser Stelle gibt es auch einen Druck, ein Unterdrucksein. Und ich denke, das kennen wir alle. Für uns alle ist aber doch interessant, wie Gott handelt mit uns und an uns. Fassen wir jetzt zunächst einmal ins Auge, was Gottes Wort unter einem Joch versteht. Es ist ein Bild für Belastung, Zwangsdienst, Unterdrückung und Not irgendeiner Art. Aber dieses Wort Joch wird an einigen Stellen auch im guten Sinne benutzt. So spricht der Herr Jesus von einem sanften Joch. Das Joch ist aber auch ein Bild für Sünde. Das erkennen wir zum Beispiel aus den Klageliedern 1, Vers 14, so, da steht, schwer ist das Joch meiner Verbrechen durch seine Hand zusammengeflochten. Sie kamen auf meinen Hals, das brach mir die Kraft. Der Herr lieferte mich solchen in die Hände, denen ich nicht standhalten kann. Durch die Schuld gerate ich unter ein Joch, durch die Sünde gerate ich unter Belastung. Eigentlich ist das Joch einmal ein Gerät zum Unterdrücken, zum Zwingen, aber auch zum Steuern. Wenn wir so zwei Ochsen, die ja sehr viel Kraft hatten, so zwei, weiß nicht, ich sage mal keine Kilozahl von den Viechern, die da einen Karren ziehen sollen, steuern will, dann hat man das gemacht genau mit diesem Joch und meistens noch einen Nasenring. Woran erkennt man den Unterschied zwischen einem Ochsen und einer Kuh? Der Ochs hat einen Nasenring. Ist uns mal einer begegnet in Österreich, in Osttirol, waren wir wandern. Auf einmal kam einer an mit so einem Riesenvieh und hatte an einem Ring, hat er da den Ochsen, den hat er so geführt und alle anderen sind hinterher gedackelt. Also an einem Ring konnte man so ein Vieh auch führen. Welchen Nasenring haben wir? Oder welches Joch tragen wir? Und werden durch die Arena gezerrt. Das sollten wir uns immer wieder mal betrachten. Am häufigsten in der Bibel wird das Joch als Bild für Unterdrückung gebraucht. Und ein treffliches Bild ist das Joch auch für Gesetz oder Gesetzlichkeit. Jetzt könnte einer oder andere die Stirn runzeln. Ich zitiere Apostelgeschichte 15. Da steht Apostelgeschichte 15, 10 und 11. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir tragen vermochten? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus Christus in derselben Weise gerettet zu werden wie auch jene. Da ging es um die Frage, muss ein Heidenchrist jüdisch werden? Die Frage haben wir übrigens heute wieder. Gibt nichts Neues unter der Sonne. Der Apostel Petrus sagt es hier eindeutig, wir konnten das Joch des Gesetzes nicht tragen, warum sollen wir das anderen auferlegen? Da ging es um Beschneidung und Vorschriften halten und gesetzliche Tage halten und. Auch Paulus warnt vor dem Joch gesetzlicher Frömmigkeit, indem er in Galater 5,2 mahnt, für die Freiheit hat uns Christus freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nicht nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Beschneidung war ein Zeichen der Volkszugehörigkeit zu Israel. Und in der einen oder anderen Diskussion ist mir das auch begegnet, muss sich ein Christ aus den Nationen beschneiden lassen, ja oder nein? Ich war ein bisschen überrascht, aber es kommt immer mehr. Wieder. Aber zurück zu uns. Stehen wir nicht alle in irgendeiner Art und Weise unter irgendwelchem Joch der Belastung? Drückt uns nicht irgendeine Not oder Einengung, eine Schwierigkeit, denen wir nicht Herr wären, eine unbestimmte Furcht und Angst, von der wir keine Befreiung finden? Wenn wir einmal alle Masken ablegen, die wir so vor unseren Mitmenschen haben, vor uns selbst und vor Gott tragen, wie viel unerfüllte Sehnsüchte, wie viel unerfüllte Träume, wie viel Enttäuschung, wie viel gesetzloses, fruchtloses Abmühen und Abquälen an sich und anderen, wie viel unerlöste Gebundenheiten, wie viel heimlicher Druck, wie viel hoffnungslose Trauer wird dann wohl offenbar werden? Wir sollten nicht so tun, als würden das andere Menschen treffen und betreffen und nicht uns. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, wo kommt das eigentlich her? Ganz oft liegt es daran, dass wir angstgesteuert sind. Angst, zu kurz zu kommen, Angst vor der Arbeit, Angst vor der Arbeitslosigkeit, Angst vor Krankheit, Angst vor Zukunft, Angst vor was auch immer Angst macht. Immer unfrei. Immer. Ist eine Ursache von einem Joch. Und in dem Augenblick, wo ich keine geklärte Zukunft habe und auch keine geklärte Gegenwart und keine geklärte Vergangenheit, kommt das unweigerlich hoch. Das geht gar nicht anders. Sind alle deine Sünden vergeben? Wirklich alle? Sind alle meine Sünden vergeben? Wirklich alle? Wenn ich heute vor meinem Schöpfer stehe, was wird er wohl sagen? Ich kenne viele Menschen, wenn die sich auf den Gedanken einlassen, dann haben sie auf einmal Angst. Unterschiedliche Menschen gehen unterschiedlich damit um. Die einen leugnen, die anderen lästern, die dritten lachen. Aber Angst haben sie alle. Oder kennt ihr irgendeinen, der sterben will? Ich schon. Komme ich nachher drauf. Ich schon. Und nicht nur einen. Es gibt auch im Leben der Gläubigen mancherlei erkannte und unerkannte Joche. Joche, unter denen sich man sich wundreibt, weil er sie gewaltsam abschütteln versucht und immer wegen gegen sie ausschlägt. Joche, unter denen ein anderer unausgesetzt säuft oder gar nicht mehr an die Möglichkeit einer wirklichen Befreiung und völligen Erlösung zu glauben wagt. Seht ihr, von Natur aus war ich jähzornig. Und als ich Christ wurde und zum Glauben kam, war mir ziemlich schnell klar, Jähzorn passt nicht unbedingt zum Glaubensleben und ich wollte es loswerden. Und dann gab es lustige Übungen, das loszuwerden. 10-mal tief durchatmen oder was auch immer. Wenn man da so für Tipps bekommt, es hilft alles nicht. Und dann versuchte ich, gut zu sein. Und das war mir dann eine Last, wenn ich wieder mal explodiert bin. Wisst ihr, wo die Freiheit war? Ich habe dem Herrn Jesus gesagt, Herr, ich bin jähzornig. Ich möchte nicht jähzornig sein. Vergib mir dann, wenn ich jähzornig bin. Und seitdem bin ich nicht mehr ganz so oft jähzornig und komme damit viel besser zurecht. Warum? Weil es geklärt ist. Weil ich meinen Jähzorn dem Herrn gegeben habe. Seitdem komme ich damit besser zurecht und vielleicht liegt es auch am Alter, ich glaube es aber nicht, dass der Herr es mir schenkt, dass das nur noch ganz selten sich so anzeigt. Und dann weiß ich, muss wieder den Herrn zum Herrn flüchten und zu ihm gehen und er macht mich frei. gewaltig oder mit großer Anstrengung dagegen anrennen, hat nicht geholfen. Und ein solcher, und unser Vers hat eine wunderbare Botschaft zu verkündigen: Das Joch wird bersten, genauer verfaulen, das heißt von selbst zerbrechen und abfallen. Und das nicht infolge unserer Anstrengung, nicht durch plötzlich gewaltsames Eingreifen von draußen her, sondern vielmehr infolge des Fettes oder des Salböls oder der Salbung. Was soll das heißen? Das Fett oder die Salbung ist ein Bild der Vortrefflichkeit und Wertvolles vor Gott. Darum gehört alles Fett beim Opfern im Alten Testament Gott. Können wir nachlesen in 3. Mose 3, 14 und 16. Das ist uns heute, wo wir gerne so mal ein bisschen vegetarisch und vegan leben und meinen, das wäre alles nicht so gesund mit dem Fleisch, ein bisschen fremd. Das liegt aber daran, dass wir keinen Hunger haben. Damals war Fett etwas Vortreffliches und es gibt im Osten einige Völker noch, wenn du bei denen eingeladen bist, brauchst du eine gesunde Leber, weil dann kriegst du das Fetteste vom Hammel gereicht als das Wertvollste und hinterher kriegst du gleich starkes alkoholisches Getränk, damit du überhaupt aushältst. Ich konnte dem bisher entgehen. Aber die Geschwister dort und auch die Menschen dort empfinden das als große Ehre für den Gast und als Gastfreundschaft. Andere Länder, andere Sitten. Auch das Salböl ist ein Bild göttlichen Segens, und zwar des höchsten und herrlichen Segens, den wir in diesem Leben, damit meine ich hier auf der Erde, teilhaftig werden können. Es ist nämlich ein Bild des Heiligen Geistes. In Sacharja 4, 1 bis 6 wird der siebenarmige Leuchter dargestellt, der ja auch den Heiligen Geist darstellt. Dieses Salböl bewirkt das Bersten, das Zerfallen oder Verfaulen jeglichen Jochs. Indem uns Gott mit Segen überschüttet, die Herrlichkeit des Herrn Jesus deutlich macht und uns im Heiligen Geist die Vollmacht und Liebe Jesu erkennen und genießen lässt, löst sich Gebundenheit und Ängste, Einengung und Last ganz von selbst nach und nach auf. Sie verlieren ihre quälende Macht auf unser Geistes- und Seelenleben. Warum? Weil sich unser Blick ändert. Wenn ich Angst habe, gucke ich wie das Kaninchen auf die Schlange. Was ist, wenn A, B, C, D eintrifft? Das verkrampft, diese Sorgen. Wird es wohl alles so gelingen? Was wird sein? Wie sieht die Zukunft aus? Hört alles auf, wenn ich auf Jesus schaue. Warum? Jesus ist der Anfänger und er ist die Gegenwart und er ist die Zukunft. Also, der Text ist eigentlich ganz einfach, wenn wir uns ihm so nähren und betrachten. Was ich damit sagen will, ist, je stärker wir uns auf Jesus einlassen, je mehr wir uns auf Jesus Christus konzentrieren, desto kleiner werden die Ängste. Ob ich jetzt, also ich weiß, meine Zukunft ist geklärt. Ich weiß, meine Vergangenheit ist auch geklärt. Und die Gegenwart, die habe ich dem Herrn Jesus anbefohlen. Und jetzt sind wir Menschen und jetzt geht es wie so ein Ping-Pong-Ball immer hin und her. Ich gucke auf das, was vor Augen ist und habe Stress, dann gucke ich auf Jesus und habe Entspannung. Gucke auf Stress, auf Entspannung, Stress, Entspannung. Das ist der Kampf des Glaubens. Und es ist wichtig, dass wir den führen. Der Geist Gottes bewirkt einen Blickwechsel weg von unseren Ängsten hin zu Jesus und lässt uns erkennen, wo die Erfüllung unsere Sehnsüchte und die Lösung all unserer Ängste liegt. Es gibt viele Menschen, auch gläubige Menschen, die haben Angst vor Einsamkeit und wollen geliebt sein. Das liegt im Menschen drin. Alle von uns wissen, die wir gläubig sind, dass wir a. geliebt sind bis zum Tod und dass wir nie mehr alleine sind, wenn wir Jesus angenommen haben. Das wissen wir aber oft leider nur theoretisch. Und jetzt ist die Frage, ob ich als Kind Gott mich genau da hineinsinge. Wir werden nachher ein Lied singen, das heißt 10.000 Gründe. 10.000 Gründe, Gott zu loben. Probiert's doch mal. Abends sich hinzusetzen und zu sagen, wo habe ich an diesem Tag Gottes Güte, Gottes Gnade, Gottes Versorgung erlebt? Und dann sagen wir mal Danke. Also das mit den Bitten, das haben wir alle drauf. Das ist einfach, das kann jeder. Also so ein Register mit lauter Bitten runterreden, kriegen wir relativ schnell hin. Aber dass wir uns mal wirklich überlegen, wofür 10.000 Gründe Gott zu danken. Jetzt könnte man meinen, das ist aber alles so schwer. Ich freue mich ja, dass auch der Apostel Paulus mit seiner Krankheit, vermutlich eine Augenkrankheit, genau diese Probleme hatte. Es war für ihn ein schweres Joch, das er versuchte abzuschütteln. Er hat intensiv dafür gebetet. Und ist auch völlig klar, wer Briefe schreiben will, der muss ja sein Augenlicht haben. Wie soll denn das gehen? Und der Herr hat ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Wenn der Paulus was geschrieben hat, dann waren es meistens nur ein paar Worte am Ende seiner Briefe. Und das mit großen Buchstaben. Die Lösung war, dass Gott ihm immer einen Bruder zur Seite gestellt hat, der es für ihn aufgeschrieben hat. Das hat er also diktiert und die Briefe wurden aufgeschrieben. Gott ist kein Ding unmöglich. So, und jetzt mal die Frage, wenn man im Gefängnis sitzt, was ist schöner? Mit flackerndem Kerzenlicht und Feder, kratzender Feder allein da zu hocken und aufzuschreiben oder ein Bruder ist nebendran, dem man das diktiert? Ich würde das Zweite wählen. Und so hat Gott für ihn gesorgt. Und der Paulus hat das angenommen, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an seiner Gnade genügen. Keine Angst vor der Zukunft. Keine Angst, zu kurz zu kommen, weil Gott der Vergelter aller Dinge ist. Merken wir, wie auch beim Paulus dieses Joch, gegen das er angekämpft hat, er sagt ja, ich habe dreimal den Herrn gebetet. Und der hat erlebt, wie Gott Gebet erhört, wie selten ein anderer. Und der Herr hat es ihm nicht genommen. Und dann war auf einmal bei der göttlichen Antwort dem Apostel sein Leid nicht mehr eine unerträgliche Last, sondern im Gegenteil eine Ursache zum Ruhm. Das Joch war verfault infolge des Salböls, der Segnung des Heiligen Geistes. Das meint genau diese Stelle. Klack, weg war's. Und so hat der Paulus eins nach dem anderen auch erleben dürfen und das dürfen wir auch. Und wer hat nicht Ähnliches nicht schon auch hier von uns erlebt und in seinem persönlichen Leben erfahren? Wo Salbung, wo der Heilige Geist wirkt, da ist Lob und Dank, da weicht der Geist der Verzagtheit und der Verbitterung, da bricht das Joch und der Selbsterlösungsversuch entzwei. An der Stelle, wenn wir ein bisschen nachdenken, wird deutlich, was eigentlich die Sünde, die wirkliche Sünde ist. Es gibt eigentlich nur eine. Nicht zu glauben an Christus, nicht von ihm ganz erfasst und erfüllt, sich erfüllen zu lassen. Das heißt, nicht ganz auf Jesus einlassen, ihm ganz vertrauen, das ist die eigentliche Sünde. Wir Menschen neigen dazu, unsere Chips zu verteilen. Ich weiß nicht, Bänke haben ein paar da, aber die verteilen das Geld überall mal in diese Industrie und diese Industrie. Falls der einen schlecht geht, geht es der anderen besser. Das geht im Glaubensleben nicht. Ein Gläubiger hat nur eine Möglichkeit, wirklich glücklich zu werden. Das ist sein ganzes Vertrauen auf den Herrn Jesus setzen. Sonst gibt es keine Lösung im wahrsten Sinne des Wortes. Anders ist für mich nicht zu erklären, dass gerade Menschen, die an Jesus glauben, voller Hoffnung und Freude auf dem Sterbebett liegen. Und wir hatten ja in den letzten Monaten mehr wie einen, der von uns gegangen ist. Aber wisst ihr, was mich wirklich gefreut hat? Das war ein dieselbe Aussage. Und die hieß, ich freue mich, nach Hause zu gehen. Solange sie noch in der Lage waren, das zu formulieren. Das ist schon hart, wenn du auf dem Sterbebett liegst und dann auf einmal von einem, den du eigentlich trösten willst, gesagt bekommst, ich freue mich, nach Hause zu gehen. Und das ist der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Sonst sieht man ja oft nicht viele Unterschiede. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran, weil wir eine Zukunft haben. Wenn das, was in meinem Glaubensleben tagtäglich geübt war, zum Schluss, wenn der größte Feind droht, nämlich wenn es ums Leben geht, mir einer sagen kann und ich kann ihm das abnehmen, weil er das voller Freude sagt, ich freue mich, nach Hause zu gehen. Ob das die Tante von der Lena war, ob mein Papa war, ob das hier aus der Gemeinde, die Helga war. Alle haben sie dasselbe gesagt. Ich freue mich, nach Hause zu gehen. Dann weiß ich, dass der Tod besiegt ist, dass das Joch, die Angst vor dem Tod, dass irgendwie alles mal vorbei sein könnte, was der größte Druck ist, zerbrochen ist. Er war dann nicht mehr da. Bei all den Schmerzen und bei all dem, was mit dem Sterben auch zusammenhängt, war diese Vorfreude, beim Herrn zu sein, gigantisch. Dieser Druck war von den Geschwistern weg. Wo diese Erkenntnis der Vortrefflichkeit, der Macht des Sohnes Gottes fehlt, wo diese Salbung mangelt, das heißt, wo der Heilige Geist in unserem Leben wirklich wirken kann, da wird selbst unsere Frömmigkeit, das ist eigentlich die scheinbare Nützlichkeit vor Gott, Frömmigkeit ist nützlich, zum eitlen Wahn, und wir geraten wieder unter das Joch des Gesetzes und der Sünde, die da heißt, ich muss, ich soll und ich darf nicht. Ich denke gern an den Bruder, den Ältesten in der Gemeinde, wo ich früher war, waren Bayer, ich kriege das nicht so schön hin, der hat immer gesagt, ihr dürft alles. Dann waren wir 200 junge Leute. Er war schon ein bisschen älter, ich habe ihn sehr gemocht, ihr dürft alles. Da haben wir ihn groß angeguckt, weil wir dran gedacht haben, der ist ein bisschen streng. Dann nochmal, dann ist er lauter geworden, ihr dürft wirklich alles. Im Namen des Herrn Jesus sein lassen. Das ist wunderbar, wenn man auf einmal die Freiheit hat, nicht mehr hetzen und jagen zu müssen, sondern weiß, der Herr ist alles. Und das kann ich nur, wenn ich ganz auf den Herrn schaue, wenn ich mich ganz darauf einlasse, wenn ich seine Vortrefflichkeit anschaue, wenn ich sehe, was er für mich getan hat, wenn ich sehe, was er heute für mich tut und weiß, was er mir versprochen hat für die Ewigkeit. Und wenn das nicht anregt, wenn das nicht das Herz voll macht, und da rede ich mal nur die Glaubensgeschwister an, die gläubig sind, wo da das Herz nicht voller Freude, liebe Geschwister, da ist was nicht in Ordnung. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen streng, meine ich aber nicht. Es geht nicht um Strenge, es geht darum, dass wir glücklich dem Herrn nachfolgen dürfen, dass wir wirklich frei von Ballast sein können. Und dann muss man forschen, warum bin ich nicht glücklich? Warum tut mich mein Herz da nicht berühren? Warum ist der Geist in mir nicht derjenige, der jubelt voller Freude? Das ist ja bei jedem Menschen unterschiedlich, aber innerlich muss es jubeln. Wo das nicht ist, ist mit Sicherheit Sünde. Und dann muss man das klären, dann muss man beten, Herr, wo ist die Sünde, warum habe ich keine Freude, warum kann der Geist mir keinen Frieden schenken, zeig mir, wo es dran liegt. Und dann gilt es zu ändern. Kinder Gottes müssen nicht, aber sie können. Und dazu möchte ich einladen. Dazu möchte ich einladen, dass der Herr uns den Blick wegnimmt von unserer Nichtigkeit, von unserer Vergänglichkeit, von unserer Not, von unserem Mangel, sondern uns den Blick auf Jesus und seine Gnade und Treue freimacht. Nur so werden die umgestaltenden Kräfte Gottes wirksam in uns. Das Salböl der Herrlichkeit Christi bringt jedes Joch der Sünde, der Sorge und der Gesetzlichkeit zum Modern und zum Verfaulen und gestaltet uns in sein Ebenbild um, wie Paulus in 2. Korinther 3,18 schreibt, wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt nach demselben Bild. Wer Jesus nicht anschaut, wird nicht verwandelt. Wer sich die ganze Zeit mit der Kiste und den schlechten Nachrichten im Fernsehen beschäftigt, der wird auch verwandelt, aber nicht in das Bild Jesu hinein. Wer sich mit seinen Sorgen, mit seinen Nöten, mit seinem Hetzen und Jagen und sein Meinen müssen, ich muss, wird nicht verwandelt werden. Wer aber den Herrn Jesus anschaut, wer sieht, wie er gelebt hat, was er für mich und dich durchlitten hat, wer sieht, wie sanft er mit mir umgeht, wie er mich einlädt. Die Bibel sagt, mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Und das geht mir doch genauso. Er zielt mich mit Seilen der Liebe. Und da soll es mir nicht so gehen wie Israel, wo Gott sagen muss, und ihr habt nicht gewollt. Wenn ich eins von Jesus gelernt habe, dann ist, dass er mich niemals zwingt. Er lädt mich ein. Und das möchte ich auch. Er lädt mich ein. Und dann kann ich über die Einladung lachen, den Kopf schütteln, sagen, der ist blemblem. Oder ich kann die Einladung annehmen und erleben. Wisst ihr, mein Problem ist, ich kann niemand die Persönlichkeit Jesu wirklich begreiflich machen, der nicht Ja zu Jesus sagt. Wir haben einen persönlichen Gott. Wir haben einen Gott, der lebt, der redet, der mit mir Gemeinschaft haben will. Denn das ist eigentlich Christsein, die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und das ist der Unterschied. Dazu möchte ich einladen, den persönlichen Gott kennenzulernen. Was auch immer das Joch, wie auch immer das Joch heißen mag, das dich hemmt und behindert und in Trägheit oder Traurigkeit hineinbringen will, lern die Herrlichkeit Christi anbetend anschauen, indem du mit Jesus Umgang pflegst, und du wirst die Freude und den Trost der Verheißung erfahren dürfen. Das Joch wird verfaulen infolge der Segnung, der Salbung oder des Fettes. Und dazu möchte ich einladen. Ich möchte wirklich einladen.